Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Hier spricht der Thorsten und mein heutiger Gast ist Lars Fuchs von der Domcura. Er ist seit 1.7.25 im Vorstand und seit 1.1. Vorstandsvorsitzender und ich habe jetzt eine gute Stunde mit ihm plaudern können und dürfen und wir haben ja ganz viel über KI gesprochen, wir haben über Prozesse gesprochen, wir haben aber auch über Vertrieb gesprochen und über das, was im Wohngebäudemarkt noch zu erwarten ist. Und das empfehle ich dir jetzt, dir das reinzuhören, denn ja, es ist auf jeden Fall sehr kurzweilig und viel Interessantes dabei. Also viel Spaß damit. Ja, moin Lars, schön, dass du da bist.
Moin Thorsten, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Auch an einem Wintereinbruchtag in Hamburg, der die ein oder andere Umstände mit sich bringt, aber wir haben es geschafft, wir sitzen hier. Und du bist schon über 20 Jahre im Finanzdienstleistungsvertrieb, Betrieb, also im Kontext Finanzdienstleistung unterwegs, habe ich gesehen. Ist das richtig?
Ja, sogar, danke, das wird ja bedeuten, ich bin noch ein paar Jährchen jünger, aber sogar 30 Jahre sind es jetzt so in Summe von den Anfängen.
30 schon?
Als man so mal seine erste Ausbildung gemacht hat.
Ja, okay. Ja, ja, ich habe mich jetzt an den großen Positionen orientiert und davor gab es wahrscheinlich dann noch irgendwie Ausbildung und Studium und sonstiges. Ne?
Genau, also so richtig los ging es nach Bankausbildung und Studium dann so um den Dreh 1990.
Ja, okay, ja.
Ne? Also das war und dann 98 war dann aber so der Einstieg in die Bankenwelt damals noch und da ging es dann in Anführungsstrichen richtig los.
Ja, welchen Sektor hast du da beackert? Also was waren so deine Aufgaben?
Also du hast eigentlich, wenn du in den Bankenbereich einsteigst, immer so zwei Richtungen. Entweder gehst du auf die Aktiv- oder Passivseite und meine Neigung damals schon seit der Ausbildung und auch während des Studiums war immer eher so Börse, Aktien, Sonstiges. Mhm. Insofern lag das dann näher als die Kreditseite.
Ja.
Und auf der Basis bin ich dann auch oder habe die Möglichkeit bekommen, damals bei der Dresdner Bank einen Einstieg in ein Trainee-Programm zu nehmen. Mhm. Vermögensberatung oder ja. Wertpapierbetreuer in dem Vermögenskundenberitt
ja.
Richtung Private Banking. Und ja, das hat mir viel Spaß gemacht, war eine super Ausbildung. Damals Dresdner, die Beraterbank, war ja durchaus auch so ein, ja. so ein Brand, den man sich über viele Jahre erarbeitet hat.
Ja.
Jetzt gibt sie heute ja leider nicht mehr.
Ja.
Hatte nichts mit mir zu tun oder anderen.
Aber hast du es mitbekommen? Also war das deine Zeit, in der du da warst, als die vom Markt verschwunden ist, die Marke?
Nee, es war noch die Zeit davor, ja. weil es waren diese Fusionsgerüchte damals, ja. Deutsche Dresdner
ja.
und im Nachgang auch mit der Allianz-Überlegung als Investor.
Ja.
Ist aber da nicht zum Tragen gekommen, aber zu der Zeit war ich da und bevor alles Weitere passierte, habe ich dann aber eine neue berufliche Option für mich wahrgenommen.
Welche war das dann?
Dann ging es nochmal über einen Abstecher Hamburg, institutionelles Geschäft, Bärenberg, hin in die Versicherungsbranche zur AXA nach Köln.
Ja.
Das war so der Beginn der stärkeren Versicherungsleidenschaft, wenn ich es mal so sagen darf.
Ja. Okay, und von da an dann auch in der Versicherungswelt geblieben?
Ja, also immer in der Versicherungswelt oder an der Schnittstelle zwischen Bank und Versicherung, Neudeutsch Bank Assurance oder heute, wie es sich teilweise nennt, Embedded Insurance.
Ja.
Also Versicherungslösungen, sage ich mal, optimal integriert in die Kernprodukte eines Bankanbieters, einer Bank.
Ja.
Aber ja, mit der AXA begann das sich dezidiert mit der Gestaltung, Ausgestaltung von Versicherungsprodukten zu beschäftigen. Damals noch schadenseitig, wie jetzt heute auch wieder, schließt sich der Kreis.
Ja.
Zu der Zeit, wo damals Riester Rente über Tchibo mal verkauft wurde, neben Kaffeebohnen.
Ja.
Insofern, das hat mich bis heute jetzt immer beschäftigt in unterschiedlicher Form.
Gab es das wirklich? Riester-Rente bei Tchibo habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, es waren damals Versuche. Das war um den Dreh zwischen 2001, 2002, ja. 2003, da hat man das mal in Angriff genommen. Wie du siehst, es liegt jetzt schon so lange zurück. Es war mal ein Versuch, der aber letzten Endes nicht von Erfolg gekrönt war. Thema, wie kann ich dort Beratung auch in Anführungsstrichen am Point of Sale machen? Aus heutiger Sicht sehr erklärbar, aber man hat damals so verschiedene Versuche unternommen.
Spannend, ja. Ja, okay, das war tatsächlich vor meiner Zeit. 2006 habe ich das Licht der Branche erblickt.
Mhm.
Und dementsprechend, okay, dann erklärt sich das, warum ich das nicht mitbekommen habe. Tchibo und Riester, ja, spannende
Kombination. Ist auch nichts, also es war halt eine Phase, wo man mal viele Dinge probiert hat. Das finde ich grundsätzlich gut, weil Neues auszuprobieren und mal zu versuchen. Nicht als Schnellschuss, sondern durchaus wohl überlegt. Aber am Ende hat es, heute sind auch vor dem Hintergrund IDD andere Dinge mehr, ganz ja, andere, auch richtigerweise, ich sag mal, Beratungspflichten gegeben. Und Weiterbildung hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert ja. bekommen. Und vor dem Hintergrund naheliegend, dass man diesen Versuch nicht vertieft hat.
Ja. Und war das eine Kooperation zwischen AXA und Tchibo oder?
AXA ist damals auch in einem Vertriebszweig sozusagen mal auf diese Vertriebszugänge gegangen. Eben halt mal außerhalb der klassischen Ausschließlichkeit, Stammorga, Maklergeschäft, Mehrfachagenten hin zu, ich sag mal, stationärem Handel.
Ne?
Ja. Exakt. Aber es gab auch andere, aber AXA war damals einer derjenigen, die das im Sinne Multikanal Produktlinien auch zu der Zeit, wo ich da war, mal so ins Schaufenster stellen, so preisaggressiv versus einer beratungsintensiveren Linie individuell für den personellen Vertrieb. Und da gehörte eben Tchibo auch durchaus in der Zeit mal damit dazu.
Ja, super spannend. Und da warst du auch operativ mit dran beteiligt an diesen ganzen Projekten? Oder also warst du da schon im Vertrieb auch unterwegs? Oder
was das war, wo du fragst, im Produktmanagement, Produktmarketing für Composite und ich war für Sachhaftpflicht, Unfall zuständig.
Okay.
In der Ausgestaltung aus einer dreigliedrigen sozusagen Tarifwelt in eine Zwei-Linien-Welt im Sinne Schaufensterprodukt auf der einen. Und modulares Individualprodukt auf der anderen, was dann mehr passgenau für gewisse Zielgruppen damals auch schon konzipiert wurde. Ja. Und das hieß, Dual bietet die Wahl, weiß ich noch wie heute. Und der Hausverein hat immer gesagt, Dual bietet die Qual. Warum? Ja. Klassiker, weil man gesagt hat, man stellt hier eben ein beratungsintensives Produkt neben eine preisgünstige Schaufensterlinie, Thema Waffengleichheit, anderes mehr. Also Diskussionen, die man bis heute kennt, wenn man Multikanal praktiziert.
Ja.
Und ja, insofern, es hat sich am Ende etabliert, aber ist heute auch deutlich weiterentwickelt.
Ja. Vermisst du heute im Vertrieb irgendwas aus dieser Zeit?
Ja, ein Aspekt, dass man gute Ideen, Ansätze, vielleicht aus heutiger Sicht gesehen, ein bisschen zu wenig regulatorisch eingebettet, aber mal versucht hat, probiert hat und schneller mit einer Idee draußen war beim Kunden, beim Ansatz. Das ist heute gefühlt durch viele Regularien in der Abwägung Risiko oder Chance, Nutzen versus Risiko, ist spürbar zurückgegangen nach diesem Erlebnis, was ich hatte, ist die zweite Phase im Grunde genommen gewesen, als die Startups damals aufkamen. Da hat man ja auch nochmal aus anderen Erwägungen heraus auch vieles probiert von Versicherungsindustrie Fremden, sage ich mal in erster Linie.
Ja.
Aber damals war das noch so bei klassischen Versicherungsunternehmen mal doch mehr so eine, vielleicht Entrepreneurkultur, einfach mal Dinge zu verproben, zu versuchen. Und hinten raus dann wieder zu kassieren oder weiterzuentwickeln, sodass sie dann eine Marktauglichkeit, eine Beratungstauglichkeit, Servicetauglichkeit dann halt bekamen, wenn es von vornherein nicht alles grundlegend mitbedacht war.
Ja. Würdest du sagen, dass das, also dass man hört ja raus, dass du sagst, okay, Dinge gehen heute nicht mehr so einfach, ja? Man kann heute nicht mehr einfach so irgendwas mal probieren. Liegt das aus deiner Sicht an der Regulatorik oder liegt es daran, dass viele Menschen aus alten Erfahrungen, so wie du jetzt von vor 10, 20, 25 Jahren, einfach sagen, hey, komm Leute, das haben wir doch alles schon erlebt, wir machen es gar nicht erst. Also, oder ist es, also was von beiden wiegt da schwerer aus deiner Sicht?
Du sprichst einen wichtigen Punkt an. In unserer Branche, die ja auch wie unsere Kunden älter wird, ne? Demografischer Wandel, Nachwuchsherausforderung, da hat man sicherlich viele erfahrene Hasen und Häsinnen, ne, die durchaus teils eine solche, also einige auch nicht, aber es gibt einige, die dann auch sagen, also das haben wir alles schon mal hier und da gehabt und hat deswegen nicht funktioniert und hier. Und das bremst auch durchaus. Wenn du fragst, ist die Regulatorik da relevanter oder solche Einstellungen? Ich glaube schon noch, dass einfach die Regulatorik nochmal eine ganz andere Dimension und ein anderes Gewicht eingenommen hat. Aber die gerade von dir beschriebenen Stimmen tun ihren Teil dazu. Mhm. Aber gewichtiger ist sicherlich vor dem Hintergrund Anforderungen, auch wenn du von Unternehmensleitungsseite, Governance und verschiedene Dinge andenkst, dann ist vor einem Hintergrund einer globalisierten Welt heute auch nochmal eine ganz andere Gemengelage, was Risiken darstellt, mhm. Die damals einfach noch nicht das Gewicht hatten, vor dem Hintergrund technischer Fortschritt, Digitalisierung, Cyber, anderes mehr. Ne? Aber insofern Regulatorik, Governance, größeres Gewicht, menschliche Barrieren im Kopf, auch gewichtig, ja. Aber eben nachgelagert, weil man ja sagen muss, Dinge, die man damals verprobt hat zu einer Zeit, hatten andere Rahmenbedingungen und deswegen hat es vielleicht nicht funktioniert. Und warum dann nicht nochmal unter neuen Rahmenbedingungen einen zweiten Anlauf wagen?
Ja, ja, total. Und wenn man jetzt mal 2001, 2, 3, 4, 5 oder alles vor dem Massen-Internet sozusagen, also das sind ja schon sehr deutlich andere Rahmenbedingungen heute, ja. Die wir innerhalb von 20 Jahren jetzt da um uns rum haben. Ne?
Also das ist ja schon. Also ein ganz, ganz konkretes Beispiel ist für mich immer auch die berufliche Zeit zu Beginn, nach der du fragtest. Mhm. Da gab es noch kein iPhone, logischerweise, sondern
2007 kam das erste, ne?
Genau. Ja, ja. Ich habe mit dem BlackBerry damals gearbeitet oder bin damit groß geworden. Und das hatte seine Möglichkeiten, die es halt hatte. Ne? Ja, also mit schnell E-Mails schreiben, Nachrichten austauschen etc. Aber die heutigen Möglichkeiten, die du über diese Geräte hast, also sowohl wir in der, sag ich mal, beratenden Industrie, wenn ich es mal sagen will, als auch der Kunde auf seiner Seite und die damit verbundenen Informationsmöglichkeiten, ist ja Lichtjahre auseinander.
Ja, total. Also der Informationsstand eines Kunden ist heute ja, wenn der Kunde es denn will,
absolut.
Ein ganz anderer. Ne? Also es gibt ja auch heute noch Kunden, die einfach trotzdem keine Informationen haben, auch wenn sie Zugriff dazu hätten.
Ja.
Sie holen sie ihn trotzdem nicht. Ne? Also das passiert ja nach wie vor. Das ist eine
Einstellungssache, ob man Interesse hat, sich auch mit den neuen Medien in der Form zu beschäftigen und sich auch mit Finanzen zu beschäftigen. Das ist ja das Thema gesellschaftlich. Ne? Wo fängt finanzielle Bildung an? Ne? Also Schule, Kinder, immer viel diskutiert, nach wie vor auch ein aktuelles Thema. Und wo werden Menschen befähigt, sozusagen, über ihre Finanzen, ob Versicherung oder Bankdienstleitung, erwachsen zu entscheiden, ne? Und sich bewusst zu sein, welche Auswirkungen Entscheidungen in die eine wie in die andere Richtung haben.
Ja, so ist das. Was kam für dich dann nach AXA?
Nach AXA kam dann eine Zeit im Bankassurance, der Wechsel von Köln nach Düsseldorf zur damaligen Citibank, heutigen Crédit Mutuel. Ja. Amerikanisch geprägtes Institut und dort habe ich dann erstmals den Weg sozusagen in eine Führungsrolle nehmen dürfen. Mhm. Das ist auch nichts, was man von vornherein irgendwie plant, sondern ich bin dort auch im Produktmanagement gestartet, auf Bankseite für das Versicherungsgeschäft und habe dann über verschiedene Stationen, über eine Teamabteilungsleitung hin, dann nach 3 Jahren dann die Preisleitung für den Bereich Versicherung übernehmen dürfen. Das war und ist es bis jetzt aktuell noch, gerade ist da ein grundlegender Wechsel, eine sehr tiefergehende Kooperation mit der Talanx, mit der Tochter, Bankeschons Tochter oder den Töchtern in Hilden, der Proaktiv.
Ja.
Das waren immer langjährige Vertragskonstrukte. Insofern war es ein sehr interessantes Aufgabengebiet vor dem Hintergrund, verantwortlich zu sein über die Versicherungsprodukte und deren Weiterentwicklung über alle Kanäle der Bank, also über die Filiale, über die damals noch sogenannte Mobile Salesforce, die Vermögensberatungscenter, die man damals angegangen ist, bis hin zum, ich sag mal, aus heutiger Sicht Callcenter, Multikanalvertrieb Duisburg. Mhm. Auf der anderen Seite eben halt formal rechtlich in der Verhandlung mit dem Partner in Hilden sozusagen die Kooperation weiter zu entwickeln. Insofern war das ein sehr spannendes Umfeld und es kam noch eine Sache hinzu, sehr international geprägt, dadurch, weil die Citigroup damals auch in Deutschland das Ziel hatte, sozusagen die Bankenplattform, auf der das ganze Bankgeschäft aufgesetzt war, komplett zu erneuern und auf den Citigroup einheitlichen, weltweit einheitlichen Standard Enhanced Banking System, EBS nannte sich das so neudeutsch, umzuswitchen. Und dann war man als Produktverantwortlicher sozusagen gefordert, die Anforderungen für diese neuen Beratungsprozesse, aus denen dann auch die Produkte als Empfehlung kamen, mitzugestalten. Und das hat dann einerseits impliziert eine große Reisetätigkeit. Der IT-Hub saß in Singapur, also war man viel unterwegs, Multikulti. Also das war eine Sache, die mich damals gereizt hat und sehr viel Spaß gemacht hat. Auf der anderen Seite waren das schon erste so Warenkorblogiken, die man so mal aus Bereichen wie Amazon etc. übertragen hat, zu sagen, eine Beratung nach sozusagen der Erfassung der finanziellen Neigungen, Risikoprofile, anderes mehr, hin zu einer Empfehlung von bedarfsgerechten Lösungen, Absicherungslösungen, und die, für die man sich entschieden hat, wurden dann sozusagen in einen finanziellen Warenkorb gelegt und konnten am Ende sozusagen mit einem neudeutsch One-Stop-Shopping sozusagen abgeschlossen werden. Das waren so Dinge, die damals mitgestaltbar waren, und insofern war das eine sehr aufregende Zeit, und die nahm dann erst eine Änderung nach 5 Jahren, als es gab die Finanzkrise in der Zeit. Die Citigroup musste finanziell sich ein bisschen anders aufstellen, hat dann auch in Deutschland das Geschäft, obwohl sehr gut laufend, zum Verkauf gestellt. Und wie wir heute wissen, hat dann die französische genossenschaftliche Gruppe Crédit Mutuel hat dann den Zuschlag bekommen. Und deswegen heißt die damalige Citibank jetzt heute Targobank. Und die Kooperation mit der Talanx, von der ich sprach, hat jetzt auch nach vielen Jahren geendet, weil die Franzosen sozusagen jetzt ihren eigenen Versicherer, gerade erst zum Januar, ist also noch taufrisch, vielfach auch in der Presse begleitet, jetzt sozusagen aufgebaut haben und damit das Versicherungsgeschäft jetzt weg von der Talanx hin komplett in den Büchern des eigenen Versichers etablieren. Also die haben jetzt from the scratch sozusagen komplett einen neuen Versicherer aus dem Boden gestampft, natürlich mit den Erfahrungen und der Erfahrung und Technik der französischen Mutter im Hintergrund. Und also insofern, das war eine sehr spannende Phase, eine, in der man auch sehr viel gestalten konnte. Also es war ja amerikanisch geprägt, Shareholder Value, aber es war so in dem Prinzip machen, tun, wer will. Und man musste nur darauf achten, dass man Dinge, die da mal nicht so gut liefen, im Idealfall nicht wiederholte. Aber da gab es eine realistische Chance. Also insofern, es war also eine sehr intensive Phase, und die hat viel Spaß gemacht, für Versicherungen auf Bankseite dann in der beschriebenen Form verantwortlich zu sein.
Ja, okay. Und dann ging es ja wieder zurück in die reine Versicherungswelt. Also bei Rion warst du ja zuletzt, ne?
Ja, dazwischen war dann noch mal die Möglichkeit zum französischen Versicherer, der BNP Paribas, für das Versicherungsgeschäft zu wechseln, Cardif, mit Sitz in Stuttgart. Das war nur kurz gesagt, bevor dann die Rion Rheinland-Zeit auch auf 5 Jahre in der Geschäftsführung für den Vertrieb nicht eine tiefgehende Kooperation, sondern eine breite Anzahl von Geschäftsfeldern, von Automotive über Consumer Finance, Retail-Geschäft. Und das mündete dann, kurz gesagt, mit der Geburt unserer heute 12-jährigen Tochter, genau vor gut 12 Jahren, knapp 13 Jahren, habe ich dann den Wechsel, die Möglichkeit bekommen, ins Rheinland Familie und Beruf wieder mal näher zusammenzubringen, und habe, genau wie du sagst, bei der Rheinland-Versicherungsgruppe angefangen, aber auch erst im Bankassurance, Credit Life ist da der Risikoträger. Okay. Ja. Und dann, nachdem ich 3 Jahre mich da in verschiedenen Themen tummeln durfte, Leitung Vertrieb, Leitung Betrieb, habe ich dann die Chance bekommen, den Maklervertrieb zu übernehmen. Ja, und diese Entscheidung begleitet mich bis heute und hat auch Auswirkungen sehr stark auf das, was ich heute tue, mit dem Wechsel zu DOMCURA, weil dann habe ich vor 9 Jahren sozusagen dann über die Rion das Maklergeschäft intensiv kennen und schätzen gelernt und in dem Zuge auch die DOMCURA als größten Partner der Rion, des Maklerversicherers. Und am Ende sitze ich jetzt heute hier und habe halt Mitte letzten Jahres dann die Möglichkeit bekommen, die Seiten zu wechseln vom Risikoträger zum Assekurateur.
Ja, da sprechen wir gleich drüber. Ich möchte noch einmal kurz einen Punkt ansprechen. Du hast ja eben das gesagt, Familie wieder zusammenführen, so ein bisschen, ne, beruflich auch wieder in die Nähe. Wie war das für dich jetzt? Also du hast ja wirklich Stationen gehabt, also deine Reisetätigkeit wird hoch gewesen sein, ziemlich oft.
Ja, völlig richtig. Ja. Die hatte viel mit Vertrieb zu tun und viel mit unterwegs sein. Da sind Nicole, meine Frau und ich über viele Jahre, wir kennen uns jetzt schon seit 35 Jahren, seit über 30 Jahren zusammen und lange verheiratet. Wir kennen uns auch über viele Jahre über verschiedene Standorte, eine Beziehung immer lebendig zu halten und das sich zu organisieren. Die neue Herausforderung war, wo ich sagte, vor 12,5 Jahren mit Sophie Geburt, das jetzt in der heutigen Zeit mit zwei Kindern. Sophie ist die ältere, 12,5. Wir haben noch eine zweite Tochter, Amelie, die ist 9. Und das war dann oder ist seitdem die neue Herausforderung. Insofern habe ich es dann sehr begrüßt bei viel unterwegs sein, was mir ja beruflich auch Spaß macht. Ja. Dann sozusagen mit dem Zusammenziehen mit Düsseldorf als Mittelpunkt, zumindest im Alltag oder an Tagen, wo ich in der Firma war, dann eben halt den Alltag mit Familie, Kindern dann halt auch mitzuerleben und mich einzubringen. Ja. Weil ich bin Familienmensch und das ist für mich schon sehr wichtig.
Ja. Ja. Und, ja. Okay, aber hat dich nicht daran gehindert, jetzt dann in Kiel anzuheuern?
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist ja wieder wie ein, jetzt hat man ja eine Konstellation, die hier familiär auch wieder mehr Möglichkeiten bietet. Ist richtig, als die Anfrage über oder Kontaktaufnahme über Manfred Bauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Domcura, und als er mich damals Anfang 24 ansprach, auch Holding-Vorstandsmitglied ja bei MLP, da hatten wir, man weiß ja nie, wie es am Ende, ob es auf einen hinausläuft oder nicht, aber da hatten Nicole, ich und die Kinder ein knappes Jahr Zeit, uns damit gedanklich auseinanderzusetzen und sind dann halt zu dem Schluss gekommen, diesen Schritt zu gehen. Jetzt nach einem guten halben Jahr, 1.7. letzten Jahres gestartet, ist das sicherlich etwas, was man jeden Tag aufs Neue im Alltag immer wieder gestalten muss, und da fällt es auch nicht immer leicht, ne? Ja. Auch den Kindern, für die ist das ja auch eine ganz neue Erfahrung. Ja. Aber wer nicht wagt, der weiß nicht, wie es ist. Ja. Und bisher haben wir das jetzt in den knapp 7 Monaten ganz gut hingekriegt. Und ja, ich freue mich umso mehr, wenn man dann wieder zusammen ist. Und wir sind bisher ganz gut organisiert. Und ja, insofern, die Zeit ist dann etwas weniger, aber wir versuchen sie dann intensiver oder bewusster zu gestalten, sodass es in Anführungsstrichen an nichts fehlt. Fehlt tut immer was, aber ja, dafür bin ich natürlich jetzt in einer Aufgabe, die mich auch sehr ausfüllt, viel Spaß macht, auf die ich mich freue. Das trägt man ja auch mit nach Hause.
Ja. Ja,
diese Stimmung und dieses Gefühl, und das strahlt dann auch ab, und insofern unterm Strich hat, glaube ich, die ganze Familie für den Moment gesagt, ist natürlich nach 7 Monaten vielleicht etwas früh, hat dann auch was davon, sagen wir es mal so.
Ja, klar, und die Geschäftspartner ja auch, wenn die Stimmung gut ist, ist die Stimmung gut.
Genau.
Das ist eben so. Was hat dich denn so gereizt an dem Modell Assicurateur? Also was hat dich dazu getrieben, diesen Schritt zu wagen?
Ja, also ich hatte ja war in der glücklichen Lage, dass über die Übernahme der Vertriebsverantwortung für die Rion damals schon die Domcura halt der größte Partner war im Markt, und ich somit, wir haben damals die Vertriebsstrategie neu aufgesetzt 2017 und neu ausgerichtet, die Digitalisierung als einen Stellhebel definiert, und dann hatte ich reichlich Gelegenheit oder habe seitdem mich mit Assicurateuren, mit Poolern, Finanzvertrieben, Einzelmittelstandsmaklern, Belegschaftsmaklern, das Ganze, was du kennst es mindestens genauso gut wie ich, des Marktes zu beschäftigen, und ich habe da das Assicurateursmodell in der Tiefe kennen und schätzen gelernt. Mhm. Die Vorteile, auf die du ja sicherlich anspielst, ist, mit dem Assicurateur hast du die Möglichkeit, näher am Kundenbedarf zu sein und gleichzeitig Geschäft zu organisieren. Also das heißt, du schaffst es, ein anderes Gewicht reinzubringen in der Gestaltung für passgenaue, zielgruppenspezifische Deckungskonzepte, die preis-leistungsmäßig gut sind. Du bist in der Lage, zeitlich schneller Dinge zur Verfügung zu stellen, technisch anzubieten und damit das vielbeschworene Time to Market im Sinne Kunde, aber auch Vermittler, der dann das Konstrukt nutzt. Mhm. Man ist als Assekurateur quasi ja sehr nah an der, wenn ich Kunde sage, sowohl an der Zielgruppe, die man verstehen sollte, aber auch an der Zielgruppe Vertriebspartner, Vermittler. Ja. Der kommt im B2B-Modell Neudeutsch natürlich noch an erster Stelle, weil ihr kennt den Kunden ja nur mal aus dem FF. Man stellt, so wie es in deinem Fall ist, aber auch in vielen anderen Fällen fest, es geht schon seit vielen, vielen Jahren mehr hin zu Zielgruppenansätzen, um einfach auch da auf Augenhöhe mit den Partnern sprechen zu können. Und wir stellen uns sozusagen oder haben den Anspruch, der Assekurateur hat den Anspruch, sich an die Seite des Vermittlers zu hören und ist dann auch genauso aufgefordert, die Zielgruppen, die du berätst, betreust, von unserer Seite bestmöglich mit zu unterstützen und die Anforderungen, die Kenntnis der Branche, des Berufs, der Bedürfnisse mit aufzugreifen. Mhm. Und das sind Dinge, die kannst du als Assekurateur individueller in die Umsetzung bringen. Anforderungen, ohne jetzt alles möglich zu machen. Eierlegende Wollnichtsau hat noch nirgendwo funktioniert. Ja. Aber dann auch mit anderen Prozessen einfach schlanker, effektiver unterwegs zu sein. Letzten Endes sind wir mittelständisch geprägt. Das gilt, hätte ich mal gesagt, im Wesentlichen für alle Assekurateure, auch wenn wir jetzt uns mit zu dem in unserem Marktsegment zu dem größten zählen dürfen. Aber Assekurateur ist ja ein sehr heterogenes Umfeld.
Ja.
Von der Historie mal im Norddeutschland, Hamburg, Transport, Assekurateure, anderes mehr hin zu diesem, ich sag jetzt mal, im Gebäudegeschäft und Retail-bezogene Assekurateur beheimatet ist ja, und wenn du den Markt anschaust, gibt es ja ein solches heterogenes Feld. Aber du kannst halt damit die Bedürfnisse von euch als Vermittlern, der Risikoträger und der Kunden über einen Assekurateursansatz sehr gut, wenn du es gut machst, sehr gut zusammenbringen, sodass für alle unterm Strich mehr rauskommt.
Ja. Bevor wir gleich nochmal genau drauf kommen, was DOMCURA oder wer DOMCURA eigentlich genau ist, habe ich nochmal eine Frage zu diesem Thema Assekurateure, weil du es gerade so schön eingeleitet hast. Diese ganzen Vorteile, die du gerade aufgezählt hast. Ja, es gibt viele, es ist sehr heterogen, es gibt auch eine gewisse Anzahl, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, ist der Exklusivvertrieb und der Eigenvertrieb der Versicherer ja noch deutlich größer als jetzt der Absatz über Assekurateure. Warum glaubst du, hat das Modell des Assekurateurs in Deutschland nicht ein viel größeres Gewicht? Weil es ja eigentlich auch aus Sicht des Versicherers eigentlich smart ist, auf so ein Geschäftsmodell zu setzen, oder nicht?
Absolut. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wenn wir in Nachbarländer schauen, die auch mehr angelsächsisch geprägt sind, nehmen wir allein die Niederlande, wo wir auch als DOMCURA enge Beziehung zu haben. Wir werden ja später vielleicht auch darauf zu sprechen kommen. Auch in meiner vorherigen Rolle bei der Rion haben wir ja auch den Schritt in Niederlande gewagt. Mhm. Es gibt auch andere Länder, wo ja nicht wie in Deutschland Ausschließlichkeitsstrukturen so vorherrschen sind, die gibt es einfach gar nicht, historisch bedingt. Umso mehr sind dort Mehrfachagenten, Anbieter, Assekurateure. Assekurateur ist auch eigentlich ein relativ deutscher Begriff. Ne? Ja. MGA ist so neudeutsch und Mehrfachagent das Thema formal. Da ist der Marktanteil viel relevanter. In Deutschland, deine Frage, warum nicht? Einmal, weil es die Ausschließlichkeiten, die Stammorga der Versicherer. Und Deutschland hat ja nun bei der Finanzstärke auch eben eine sehr breite und starke Versicherungswirtschaft. Ja. Die haben durchaus ihren Marktanteil und ihre Berechtigung und das über viele, ja schon teils Jahrhunderte. Ja. Und insofern war da der Bedarf für Assekurateure oder auch die Möglichkeit, sich als Assekurateur oder für Assekurateure sich zu etablieren, nicht so groß. Mhm. Das hat aus meiner Warte dann zugenommen. Die DOMCURA gibt es beispielsweise eine Gründung seit 1980, wo im Grunde genommen Versicherer qua ihrer Größe vielleicht nicht mehr so in der Lage oder willens waren, auf gewisse Anforderungen auf Vermittlerseite, Thema auch sich nicht den eigenen Agenturen, sondern auch dem breiten Markt zu öffnen und in der Lage waren. Und das war auch mit eine Chance, wo das Assicurateurs-Geschäft deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Aber das ist aus meiner Sicht sehr stark aus diesen historischen Strukturen mit einer sehr starken Ausschließlichkeit, die andere Länder so nicht kennen und haben. Und ein zweiter Aspekt, der so auch in der heutigen Zeit gilt, um sich als Assicurateur zu etablieren oder auch einen Mehrwert aufzuzeigen, hat eine wichtige Grundvoraussetzung. Du musst in der Lage sein, das Geschäft, um das es geht, das Portfolio kostengünstiger anzubieten. Weil mit einem Assicurateur kommt ja immer noch ein zusätzlicher Partner dazu, der einen Teil vom Kuchen benötigt, um selber wirtschaften zu können.
Ja.
Und dieser zusätzliche Teil vom Kuchen, der sollte möglichst kleiner sein als die oder kostenmäßig als die Ersparnis, die dann der Versicherer auf der Seite hat. So wird ein Schuh draus,
wie man
so schön sagt. Und das ist sicherlich heute nach wie vor eine der Grundvoraussetzungen, unter denen auch kalkulatorisch sich das ermöglicht. Aber historisch ist es, wie geschildert, die Besonderheiten des deutschen Versicherungsmarktes im Unterschied zu einigen europäischen Nachbarländern.
Ja, okay. Dann geh bitte kurz darauf ein, wo aus deiner Sicht nochmal, wo kommt DOMCURA eigentlich her? Wo steht ihr im Markt jetzt aus deiner Sicht? Wie seid ihr positioniert? Und dann kommen wir eigentlich perfekt übergeleitet eben schon von dir. Kosteneffizienz hat ja heute dann auch schnell mit dem Begriff künstliche Intelligenz zu tun. Und da wollen wir dann drüber sprechen, wie ihr das Thema für euch nutzt.
Ja, also 1980 ist die DOMCURA von Gerhard Schwarzer gegründet worden. Gerhard Schwarzer ist so ein Unternehmertyp, wie er im Buche steht. Und der hat damals unterschiedlichste Sachen probiert. Also wo wir das eingangs hatten, lassen sich heute Ideen schwieriger an den Markt bringen. Ja. So war er ein Vertreter der Zunft, der mit einem sehr guten Gespür für Marktbedarf, Marktchancen und auch einer guten Portion Mut gewisse Risiken eingegangen ist, alles möglich probiert und letzten Endes auch Thema die Absicherung von Immobilien in den Fokus gebracht hat. Es war auch damals Themen Wiedervereinigung und so weiter in den neuen Bundesländern, wo dann, ich sag mal, ein Stück Wohneinheit oder Police sozusagen dann für eine Wohnung mit einem festen Preis versehen wurde. Das waren die ursprünglichen Anfänge. Das hat sich aber dann über die Zeit deutlich professionalisiert, insbesondere dann 2015, wo MLP sich entschlossen hat, DOMCURA zu übernehmen. Und das ging einher mit auch einem Vorstandswechsel. Gerhard Schwarzer ist in den Aufsichtsrat gewechselt, Uwe Schumacher, Horst Stolzenberg und Rainer Brandt haben damals im Vorstand sozusagen das Zepter übernommen. Und die Phase jetzt, die letzten 10 Jahre, waren halt sehr stark davon geprägt, eine starke Professionalisierungsstruktur, andere Dinge, mehr Prozesse in die DOMCURA nach Kiel zu tragen, sozusagen mit zur DNA hinzuzufügen. Und jetzt sind wir letzten Endes an einem Stand, wo diese 10 Jahre jetzt wieder eine Veränderung erfahren, indem wir ein komplett neues Vorstandsteam haben, aber die dankbare Situation, dass das letzte halbe Jahr Uwe Schumacher und auch Horst Stolzenberg noch so für einen Übergang zur Verfügung standen und so gesehen jetzt mit dem Markus Wollny und der Nadja Koch-Schuffenhauer wir zu dritt, kann ich sagen, nach den 7 Monaten uns, obwohl wir uns nicht kannten, Uwe und Horst kannte ich sehr gut und konnte auch die DOMCURA über die Risikoträger enge Zusammenarbeit sehr gut kennenlernen. Da haben wir uns aber gut gefunden und sind jetzt seit Januar sozusagen in der Neuausrichtung. Der Horst ist noch in sozusagen unterstützend noch bis August dabei. Uwe ist jetzt in eine beratende Funktion für den Mutterkonzern in Sachen KI, weil du es ja auch ansprachst, gegangen. Und wir sind jetzt dabei, uns neu für das Jahr 2026 auszurichten, haben damit auch in den letzten Monaten schon begonnen.
Ja, und bei euch steht das Thema KI ja auch ganz weit oben.
Ja.
Denn ihr habt, War das letztes Jahr? Also ihr habt schon angefangen, es auch, also ihr habt es im Einsatz und auch jetzt nicht nur in der Form, dass eure Mitarbeiter ChatGPT benutzen dürfen, sondern ihr habt wirklich ja Hilfsmittel, eigene Tools, Prozesse entwickelt, die ihr in der Schadenabwicklung oder Schadenbearbeitung, glaube ich, ne, ist es dann nutzt. Ne?
Korrekt. Also Composite-Geschäft ist es ja ganz entscheidend, wenn man den Absicherungsbedarf für einen Kunden abgeschlossen hat, dann weiß der Kunde erst, ob das hält, was ihm versprochen wurde, wenn ein Schadenfall kommt.
Ja.
Klassisch Schaden-Unfall-Geschäft. So, und dieser Moment der Wahrheit, wie wir ihn auch immer nennen, wird dann zum Lackmustest. Und ja. In diesem Moment der Wahrheit haben wir als Somcura bis vor 2 Jahren eine Entwicklung insgesamt im Markt. Ne? Alle hatten viel damit zu tun, Klimawandel, Inflation, Kostenexplosionen, Rückversicherungskosten, die versicherungsseitig hochgegangen sind, hinzunehmen, die auch dazu geführt haben, dass Berntjahr 2021 sicherlich am einschneidendsten dazu geführt haben, dass die Herausforderungen für den Versicherer, aber auch für uns als Assekurateur im Gebäudemarkt mit dem Schwerpunkt deutlich zunehmende Herausforderungen hatten, die zu sehr starken Rückstandssituationen geführt haben. Mhm. Und das halt zu einer sehr starken Unzufriedenheit naheliegend auf eurer Seite, Vermittlerseite und auch Kunden. Und das hat dazu geführt, aus dieser wirklich schlimmen Situation aus der Not eine Tugend machen. Mhm. Und das erwähne ich nur deswegen, weil mit KI, wie du schon erwähnt hast, ist ja in aller Munde, sind sehr viele unterwegs.
Ja.
Aber ich hätte mal gesagt, viele halt noch mehr so im Pilotieren und im Versuchen, in der Gewissheit für den Moment noch funktionierender Geschäftsmodelle.
Mhm. Mehr oder weniger, ja.
Mehr oder weniger. Ne? Und wir waren damals vor 2 Jahren, auch wenn ich selber da noch nicht da war, aber aus der engen, vertrauensvollen Abstimmung, Kooperation als Risikoträger, waren nicht mehr in der Lage, darauf zu setzen, sondern man stand dort nicht vor der Wand, aber es war kurz vor 12 und vor dem Hintergrund hat man KI, also die Prozesse im Betriebs- und Schadenbereich grundlegend neu strukturiert und KI eben halt letzten Endes an das Kernsystem angedockt, wenn ich es mal so sagen will. Und das hat mit viel Entwicklungsarbeit, Kooperation oder Zusammenarbeit mit Microsoft, OpenAI, ChatGPT zu der konsequenten Entwicklung Try and Error im Prompting geführt, was uns jetzt seit ein paar Monaten in die Lage versetzt, wirklich bei der Schadenbearbeitung in sehr guter qualitativer Form eine Entlastung für den Schadenbereich. Das war der größte Stellhebel. Ne? Ja. Man geht immer skalierungsmäßig auf die Bereiche, die die größten Mengengerüste haben und im Schadenbereich und aufgrund der Rückstandssituation und haben jetzt mittlerweile eine Situation erreicht, die Kollegen, die wirklich beeindruckend ist, indem die KIM, wie sie ja liebevoll genannt wird, in der Lage ist, autark Schäden zu prüfen, alle notwendigen Unterlagen zusammenzubringen, die entsprechende Übersicht, fehlende Gutachten, Fotos, anderes mehr zur Beurteilung eines Schadenhergangs und einer Schadenssituation einzufordern und dann eine materielle Deckungsprüfung vorzunehmen und aber auch jetzt in ein, also mit bedingungsgemäßer Prüfung in einen Auszahlungsvorgang zu gehen, bis 3.500 Euro, quasi autark einen Standardfall, soweit es den gibt, aber in dem Frequenzschadenbereich autark abzuwickeln. Zu jeder Zeit ist oder sind wir in der Lage, da, wenn dann Dinge abweichend sein sollten, der Kunde ein Thema hat, auch dass die Schadensachbearbeiter in Fleisch und Blut sich dann einschalten können. Aber ansonsten ist das jetzt im Fluss und erprobt und auch schon häufig gezeigt, dass das funktioniert mit der nötigen Qualität und richtigen Schadenregulierung. Und das schafft natürlich bei uns jetzt seit den letzten Wochen, Monaten eine deutliche Entlastung, sodass wir letztes Jahr zur DKM dann im Grunde genommen unsere Rückstandssituation schon drastisch zurückgefahren hatten und hatten eigentlich einen ich sage jetzt mal, marktüblichen Arbeitsvorrat. Dann kommen immer wieder Schadenereignisse, sodass das naturgemäß ein bisschen ansteigt. Man ist auch nicht fertig damit. Ne? Mhm. Damit hat man jetzt nicht das Ei des Kolumbus, sondern wir bleiben dran. Das wird weiterentwickelt, weil der Schadenbereich war jetzt der erste Schritt. Und wir sind jetzt schon im letzten Jahr angefangen, das auch auf den Betriebsbereich, also die Vertragsbestandsverträge zu übertragen und auch jetzt weiter Antrag, also entlang der Wertschöpfungskette im Unternehmen, die Erfahrung, die wir jetzt im Schadenbereich schon sammeln konnten und immer noch, man lernt immer wieder dazu, auch für die anderen Unternehmensbereiche nutzbar zu machen.
Ja. Wie kommt dieses Thema beim Vermittler an, dass als auf einmal eine KI die Schadenbearbeitung für die Kunden macht? Habt ihr da Feedbacks schon? Oder?
Ja, ja. In mannigfaltiger Hinsicht sehr gut. Letzten Endes ist entscheidend, auch wenn wir uns als Kunden betrachten, wenn du den ersten Schadenvorgang hast und stimmst dich ab mit Kim statt mit einem Menschen, dann ist das vielleicht erstmal, weil wir gehen das ja bewusst ein. Es ist ja nicht irgendwie, dass wir so tun, als wenn das jemand ist aus Fleisch und Blut. So, dann musst du erstmal so vielleicht der eine mehr, der andere weniger die innere Hürde überspringen. Wenn du aber siehst, dass es funktioniert und deinen Aufwand reduziert und für den Vermittler auch, dass du siehst, ne, Schadennummer ist sofort da, du hast ein Schadentracking, du kannst sehen, wo steht der Fall, der ist schnell bearbeitet und abgeschlossen und der Betrag auszuzahlen und du hast ein positives Erlebnis beim Kunden, dann wird jeder positive Vorgang wird als positives Erlebnis dann zu einer Bestätigung, dass das funktioniert und dann haben die Makler, die mit uns zusammenarbeiten und die, die uns immer noch die Treue gehalten haben aus den schwierigen Zeiten, leid geprüft, jetzt die positiven Erlebnisse und das wird honoriert. Also es wird gesehen und insofern können wir da jetzt momentan von profitieren und es funktioniert schlichtweg gut und letzten Endes geht es immer darum, Aufwände zu reduzieren.
Ja, klar, mit dem Argument, was du ja sagtest, ist ja für einen Assekurateur nicht ganz unwichtig, das zu schaffen. Interesse, gab es schon mal einen Fall, auf den ihr hinterher geschaut habt, den ein Mensch so nicht reguliert hätte?
Ja, es gibt immer wieder und deswegen ist Human in the Loop, wie es auch da so neudeutsch heißt, werden die Dinge schon auch genau beobachtet. Aber du sprichst an das Thema, was ist denn, wenn da ein Schadenfall reguliert wird und nach neuestem Stand der Technik darf das nicht sein? Ja, wo Menschen arbeiten und auch Kim arbeitet, passieren Fehler. Ne? Ja. Und was du ansprichst, ein Punkt, der auch erlebbar wurde, dass die Kollegen aus dem Beritt von Markus Wollny, die dann zum Beispiel am Anfang gesagt haben, nee, also ich, mit meinem Qualitätsanspruch, ich lasse die Kim da nicht ran. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, dass die das so gut kann. Also da ist anfangs sicherlich auch Skepsis gewesen, mittlerweile immer noch eine gesunde Skepsis. Aber es gibt Fälle, wo man dann nochmal in so einem Fall überschaubar dann nochmal eine Nachregulierung macht, aber die, ich sag mal, Treffergenauigkeit ist schon sehr, sehr hoch und es funktioniert sehr gut.
Also Nachregulierung heißt, der Kunde muss euch das Geld zurückzahlen oder weil Unrecht?
Nein, nee. Wenn wir, also nur im Falle, wenn es zum Nachteil des Kunden gewesen wäre. Also wenn wir so, dann haben wir so reguliert.
Ja, Punkt. Genau, ja, ja. Richtig.
Nur weil, ich habe angenommen, du sprichst darauf an, sollte es mal zum Nachteil des Kunden passiert sein. Aber die, wie gesagt, Kim ist da lange über ein Jahr erprobt worden, die Prompts laufen verbessert worden und die Qualität. Bevor wir sie jetzt auf das, was ich gerade beschrieben habe, losgelassen haben, ist es auf Herz und Nieren geprüft. Aber Fehler passieren Kim und Fehler passieren jedem von uns. Mhm.
Und wie war die Akzeptanz im Haus? Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, dass es ja den einen oder anderen gibt, wo Innovationen dann vielleicht zurückgehalten werden, weil ja man glaubt nicht dran. Oder ich hatte mich auch kürzlich mit einem anderen Maklerkollegen darüber unterhalten, dass man sich einfach auch selbst im Weg steht auf Versichererseite häufig, wenn es um sowas geht, weil man eben Angst vor irgendwas hat. Also aus Angst vor Dingen, die passieren könnten, werden Dinge nicht getan. Ihr habt es jetzt gemacht. Und sicherlich waren, wenn ihr mit 10 Leuten am Tisch gesessen habt, haben ja wahrscheinlich nicht alle einstimmig gesagt, juhu, jetzt machen wir das so.
Absolut. Es muss eine Situation eintreten, vielleicht nicht immer, ne? Aus Schaden wird man klug, aber die Rückstandssituation war so eklatant. Die Kunden- und Vermittlerbeschwerden waren auch so eklatant auf den Messen. Jetzt läuft ja gerade die Network Convention in Helsinki. Ja. An anderen Orten. Die Vertriebskollegen hatten gar keine Chance mehr, ihre sonstigen Themen zu platzieren, weil die Vermittler auch verständlicherweise gesagt haben, kriegt ihr erstmal eure Schadenbearbeitung in den Griff. Ja. Dann können wir uns über was anderes unterhalten. Ja. Ich will sagen, und das ist auch in Kiel im Betriebs- und Schadenbereich erlebbar gewesen und allen Vertriebsunterstützungen, die mit Kunden zu tun hatten. Und der Druck daraus und ich sag mal, die Beschimpfungen sind so schlimm gewesen, dass letzten Endes man dankbar war, ja, aber es sind in zwei Schritten, dass jetzt diese Dinge so funktionieren und wir in jetzt einer komfortableren Situation sind für einen Moment, aber ich gebe dir recht, je mehr der Arbeitsvorrat nach unten ging und jetzt teilweise auch eine Größenordnung hat, wo man sagt, ach, wie viele Menschen sind hier am Arbeiten? Bleibt da noch für jeden genug übrig? Mhm. Ja, so sind auch, es ist ein kulturelles Thema, was ja auch in der Branche diskutiert wird. Mhm. Es kann dann auch befürchtet ins andere umschauen, dass man sagt, ja gut, gewisse Tätigkeiten wird es auch, und das gehört auch dazu, definitiv nicht mehr geben. Mhm. Also um diese Effizienzpotenzial, die Skalierung zu erreichen, dazu braucht man nicht die Anzahl Personen, die man heute hat, ist eher eine Frage, welche neuen Tätigkeiten, Möglichkeiten, werthaltigeren Arbeiten kann man frühzeitig im Zuge einer Neuausrichtung, Weiterentwicklung identifizieren, wo man auch Menschen dann befähigt, auch solche veränderten Aufgaben wahrzunehmen. Mhm. Alle wird man wahrscheinlich nie mitnehmen können, das wäre illusorisch, aber ich hätte gesagt, den Großteil der Belegschaft kriegt man dann in so eine Richtung. Es ist halt ein länger währender Prozess.
Ja. Ist dann der nächste logische Schritt, irgendwann zu sagen, man braucht den Vermittler gar nicht mehr?
Nein, das ist kein logischer Schritt, auch wenn ich das jetzt nicht so pauschal abtun will. Also man kann Technik und auch in diesem Fall KI einsetzen mit einem ungemeinen Skalierungspotenzial, aber Menschen brauchen Menschen. Menschen kaufen von Menschen, Menschen vertrauen Menschen. Das Persönliche wird immer die ganz entscheidende Rolle spielen und auch die KI, aber das in einer ungemeinen Dynamik und Kraft wird heutige Arbeitswelten verändern, aber arbeitet unterstützend für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Nichtsdestotrotz, es wird wiederkehrende, wiederholende Tätigkeiten geben oder auch Themen im Bereich Self-Services, wo wir auch stärker dahin wollen, dass der Kunde auch vom Selbstverständnis her Dinge selber schnell regeln kann. Ja. Da muss keiner mehr Hand anlegen oder da kann auch eine KI sehr stark unterstützen und das wird sie auch weiterhin umso mehr tun. Ja. Aber der Mensch bleibt am Ende immer noch der entscheidende Faktor.
Ja.
Faktor ist eigentlich der falsche Begriff, aber
ja gut, aber in der Produktionsgleichung, in der VWL ist es eben ein Faktor.
Ja, da hast du recht.
So ist es. Arbeitseinsatz, genau. Ich persönlich habe immer so ein Bild, wenn du eine Praxis eines Facharztes dir anschaust, dann kommst du da ja rein mit deinem Wehwehchen, was auch immer das ist. Ja, hast dir das Handgelenk gebrochen beim Skaten oder so. Mhm. Kommst da rein, dann wirst du begrüßt, nicht vom Arzt. Du wirst in das Zimmer gebracht, nicht vom Arzt. Mhm. Dann kommt irgendwann der Arzt, macht halt seine 3-Minuten-Show und danach siehst du ihn auch nicht mehr wieder. Mhm. So, und genauso sehe ich das jetzt auf Vermittlerseite mit dem Thema KI, dass du halt in der Kundenbeziehung wirst du als Vermittler und als Berater, wenn du dann eben auch der Know-how-Träger wirklich bist, dann wirst du immer genau diese Relevanz behalten, dass du am Entscheidungsprozess, was wird jetzt gemacht, da wirst du immer relevant bleiben, vielleicht nicht bei einer Haftpflichtversicherung oder bei einer Kfz-Haftpflichtversicherung, aber bei größeren Projekten, ja, für den Verbraucher, und drumherum wirst du halt kleine Helferlein haben, die dann eben nicht medizinische Fachangestellte sind, sondern halt KIs oder Agenten, ja, also Software-Tools, ja. So die, und ich glaube, es wird für den Verbraucher vollkommen in Ordnung sein.
Ja.
So wie es schon seit Jahrzehnten für den Patienten vollkommen in Ordnung ist, dass gewisse Dinge in einer Arztpraxis eben nicht der Arzt selber macht.
Exakt.
Ja, so, und das finde ich ist immer ein guter Vergleich, um auch diese Menschlichkeit nochmal wieder darzustellen. Ich möchte jetzt nicht damit eine medizinische Fachangestellte mit einer KI gleichsetzen. Das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus will, sondern eben einfach zu sagen, okay, du als Spezialist für ein gewisses Thema oder für eine gewisse Zielgruppe, das kann ja beides sein, hast halt einfach das Know-how und drumherum lässt du dir halt helfen. So, ne? Das, und klar, heutzutage wird es dann eher Technik sein als Mensch, aber du als Know-how-Träger wirst nicht ersetzt werden. Na, das ist ja auch eine Angst, mit der viele Vermittler da draußen rumlaufen oder die ja halt auch immer wieder geschürt wird. So, und die sehe ich halt gar nicht. Ne? Also wenn du natürlich dich als menschliches Vergleichsportal positioniert hast,
ja gut,
und nur über den Preis gehst, okay, dann hast du halt selber Schuld an der Stelle. Aber wenn du über Know-how und über Kompetenz kommst und das Vertrauen eine Rolle spielt in deinem Beratungsprozess, dann wirst du unersetzbar bleiben.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Ne? Und wenn das Arztbeispiel nur aufgrund des Fachkräftemangels bekommt der Arzt ja nun mal leider auch gar nicht die, die personellen Kräfte, die ihn da unterstützen können. Und KI kann da gut vorqualifizieren, so wie du es auch gerade beschrieben hast.
Genau, ja. Okay, wenn ich richtig informiert bin, wollt ihr auch in den gewerblichen Bereich vorstoßen, richtig?
Exakt.
Ja. Was genau habt ihr da vor?
Ja, also wir haben durchaus schon sozusagen im gewerblichen Bereich unsere ersten Pflöcke bestehen. Das heißt, durch die Beziehung mit der MLP, unserer Mutter, sind wir im Zielgruppenbereich für die MLP-Berater schon unterwegs, beispielhaft Arzthaftpflicht, Inventar, Spezialpolice und All-Risk-Deckung für Praxisinhalt, auch für Büros. Das sind Themen, die wir ausbauen wollen, gerade Thema Zielgruppe mit MLP, aber auch im nicht exklusiven Bereich außerhalb. Wir haben 2024 rückwirkend die Aspario, wo wir uns damals davor bei der Bayerischen beteiligt haben, von der Bayerischen komplett übernommen. Mhm. Und arbeiten dort sehr eng mit der Bayerischen zusammen im kleingewerblichen Bereich. Mhm. Das heißt, die Bayerische ist vorne im Vertrieb, im Vertriebs- und im Underwriting und wir übernehmen die klassischen Assekurateurstätigkeiten. Haben da viel gemeinsam, beide Seiten jetzt auch im zweiten Halbjahr letzten Jahres, was ich beurteilen kann, viel Zeit, Mensch und Technik, KI reingesteckt, um das weiter zu verbessern. Aber das ist auch ein zweites Standbein, wo wir auch deutlich stärker drauf gehen wollen und das gemeinsam mit der Bayerischen entwickeln. Und dazwischen gibt es noch ganz viel, als kompletter Gewerbeversichert zu sein. Man hatte schon mal in der Vergangenheit, vor meiner Zeit, schon mal Anläufe genommen, die aber dann bei der, ich sage jetzt mal, Dominanz des Gebäudegeschäftes am Ende nicht so zum Tragen gekommen sind. Aber hier sind wir jetzt sehr intensiv dabei, uns im Gewerbegeschäft zu komplettieren, im Haft-, Sach-, also Inhaltsbereich, Ertragsausfall, gewerbliches Gebäude, unsere auch Gebäudedomänenanleihen, andere Dinge mehr, transporttechnische Versicherungen. Und das ist ein Thema. Warum gehen wir das so an? Zum einen im Sinne Portfolio, Gleichgewicht. Gebäude ist nun mal im Privatbereich eine sehr auch prämienstarke und dominante.
Ja.
Und da wird Gewerbe uns auch helfen, um einfach den Spartenmix zu nehmen. Aber wir sind überzeugt davon, ich bin überzeugt davon, dass wir im gewerblichen Bereich noch viel, auch im individuellen Geschäft, viel Beratungsbedarf haben, weil gerade mittelständische Unternehmen haben gerade im Sinne adäquat beraten und dann aber auch den Unternehmer, den Selbstständigen begleiten und immer wieder den Schutz an seine veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, einen sehr hohen Beratungsbedarf. Und da sehen wir uns an der Stelle gut aufgestellt von unserer Historie.
Ja, cool. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal in einer kurzen Episode, die wir auch nochmal aufnehmen, drauf ein. Jetzt möchte ich zum Abschluss hier unseres Gesprächs nochmal von dir wissen. Du hast ja eben auch schon wieder das Thema Gebäude genannt, das, was ja bei euch wirklich als Schwerpunkt dasteht. Viele Versicherer ziehen sich zurück, Prämien werden ins Unermessliche erhöht. was ja einer Kündigung quasi gleichkommt bei dem einen oder anderen Angebot, was man da so sieht. Was macht euch so selbstbewusst für diesen Markt, dass ihr da weiter aufs Gaspedal drückt und einfach mit Spaß und Freude da an der Sache seid?
Ja, genau. Es gibt vielleicht andere Sparten, die vergnügungssteuerpflichtiger sind als Gebäude.
Ja.
Also wir sind schon lange dabei. Dementsprechend haben wir ein sehr großes Portfolio. Also es sind jetzt mittlerweile von 440 Millionen Gesamtportfolio sind 320 Millionen Gebäude in allen Facetten. Mhm. Mehrfamilienhäuser oder zwei und Mehrfamilienhäuser, Hausverwaltungsgeschäft, anderes mehr, Wohnungswirtschaft. Wir haben aus diesem großen Portfolio enorm viel Erfahrungswerte, die wir ziehen können in der Analyse. Aber ganz oder noch entscheidender, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die das Geschäft eben von der Pike auf schon sehr lange betreiben, mit viel Kenntnis und Erfahrung. Und das ist ein wichtiger Punkt, der uns auch in die Lage versetzt hat, sage ich mal jetzt so, wie ein Versicherer wahrgenommen zu werden, wie ein Mittelständischer, auch von der Größe, der hier in der Lage ist, ja über viele Jahre konstant, ich sag mal, klingt jetzt so nüchtern, Preis-Leistungs-Liga zu sein, aber wirklich vorne mit in dem Geschäft zu sein.
Ja.
Das ist aber auch gleichzeitig Verpflichtung, dauerhaft da zu sein. Weil wenn wir das sehr starke Gebäudegeschäft nicht kalkulatorisch im Griff hätten, was wir haben, hätten wir im Gesamtgeschäft ein Problem, weil es einfach so dominant ist. Also wir sind sehr zuversichtlich und haben den Anspruch, dass wir dauerhaft nicht der deutschen liebstes Kind, das ist ja immer noch das Auto, ja. Ne? Mit teils ja aus der Historie im Vergleich dazu unverständlich höheren Prämien,
ja.
Dass wir jetzt seit den letzten Jahren, auch wenn teilweise schmerzlich beobachtet, dahin kommen, dass sich die Gebäudeprämien jetzt mal mehr einem Niveau annähern, die einer Immobilie und für viele Menschen, wenn sie sich überhaupt eine selber mal leisten können in ihrem Leben, ist es ja die Investition überhaupt, dass wir in der Lage sind, sie dabei zu begleiten, abzusichern und auch in die Lage zu versetzen, diese Immobilie, komme was da wolle, an Gefahren oder Schäden, über die Lebensdauer halt zu haben. Und das sehen wir, dass wir das vor dem Hintergrund in der Lage sind, gut weiterzuentwickeln. Und wir haben halt auch eine Größe, die uns in die Lage versetzt, auch Geschäft dort zu generieren, was anderen vielleicht nicht so möglich ist. Der Punkt, den du angesprochen hattest, es ziehen sich andere zurück. Das Thema ist, dass wir natürlich bei der Größe des Portfolios nicht mehr auf alle möglichen Risikoträger zurückgreifen können, weil einige haben momentan zeichnen sich raus, andere haben nicht die Größe, um das verdauen zu können. Aber wir haben, wie du weißt, im internationalen Bereich mit der NN ja jetzt seit gut einem Jahr den größten niederländischen Risikoträger mit an Bord in einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit. Wir sind mit anderen im Gespräch, aber ich sehe auch, oder besser gesagt, und ich sehe auch im deutschen Markt, gibt es durchaus Interesse und Bedarf. Das Ganze wird sich vor dem Hintergrund entscheiden, dass man wegkommt von der Vollkaskomentalität, wie ich immer sage, was die Deutschen durchaus so in ihrem Naturell zum relevanten Teil verankert haben, mehr in eine auch mit Selbstverpflichtung, das heißt vielleicht über Selbstbehalte kleine Frequenzschäden, die nicht existenziell sind, rauszunehmen.
Ja.
Das heißt, nur noch als einen weiteren Punkt, auch eine Lösung zu finden, wie sie jetzt ja der GdV mit Versichererseite ja sozusagen der Politik mal auf den Tisch gelegt hat, nämlich ein Modell zu finden, wo man CIRS IV, die roundabout 400.000 Immobilien in Deutschland, die nicht versicherbar sind, dass wir da einen Weg finden im Sinne Beteiligung aller Gebäudebesitzer mit einer verdaubaren Prämie hin zu einem bezahlbaren Schutz für die dort Betroffenen. Und wenn alle gemeinsam an so Prävention auch mitarbeiten in der Form, dann kann da, glaube ich, langfristig ein kalkulatorischer Schuh draus werden.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und auch ein guter Einblick, glaube ich, nochmal in dich als Persönlichkeit, was dich so antreibt. Und auf jeden Fall treibt dich was an, das merkt man. Ich drücke dir die Daumen für die nächsten Jahre. Ist ja erst gerade ein halbes Jahr um in deiner Position und wünsche euch viel Erfolg und noch jetzt ein erfolgreiches Jahr.
Ja, Thorsten, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit.
Sehr gerne.